Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Offenbarung 1, Vers 18. Zum heutigen Gottesdienst am Ostermontag möchte ich euch alle und die, die den Gottesdienst später in digitaler Form erhören, herzlich begrüßen. Folgendes ist abzukündigen. Nächsten Sonntag herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Kindergottesdienste treffen sich auch am kommenden Sonntag jeweils um 11 Uhr in Breitscheid und in Medenbach. Die Kollekte von gestern ergab 66 Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken und 11 Euro für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir singen jetzt das erste Lied, 103, die Strophen 1 bis 5.
Wie können wir die Auferstehung Jesu Christi festhalten in unserem Leben? In Breitscheid wurde ich heute Morgen von einer lieben Schwester begrüßt, die sagte, wünsche, schöne Ostern gehabt zu haben. Und ich habe gesagt, nein, nein, wenn wir Christinnen und Christen so denken, oh, Ostern vorbei, Event abgehakt, weiter geht's, was kommt jetzt? Dann haben wir gar nichts verstanden. dann werden alle anderen um uns herum auch so denken. Wir beginnen jetzt einen Osterfestkreis. 6 Sonntage lang sind wir im Osterfestkreis. Ein Jubelsonntag nach dem anderen. Das ist absichtlich so. Wir müssen nach Methoden suchen für uns selber, für unser Herz, wie wir dieses wunderbare Ereignis der Auferstehung wirklich auch festhalten und mitnehmen in unseren Alltag. Vielleicht dachte ich eben beim Singen dieses Liedes, ihr habt doch sicherlich alle ein Gesangbuch zu Hause, wäre das etwas, was ihr in eure Andacht jetzt ein paar Wochen lang mit hineinnehmt, dieses Lied zu lesen. Wir müssen etwas tun für unseren Glauben, wir müssen unser Herz pflegen, was das angeht. Jetzt tun wir das mit diesem Gottesdienst, den feiern wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Uwe fragte mich, als ich die Datei zuschickte, hast du da ein Versehen, das ist jetzt wieder derselbe Psalm wie gestern? Und ich antwortete ihm, nein, das ist der österliche Psalm, der 118. Den werden wir also heute nochmal sprechen und wir drehen es einfach heute um. Heute beginnen die Männers und die Frauen sprechen die eingerückten Sätze und auf diese Weise habt ihr alle zu Ostern mal den ganzen Psalm gesprochen. Ich spreche es mit den Männern laut und mit den Frauen wieder leise mit. Wir beginnen. Man hat mich so gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke ist der Herr, ihm singe ich mein Lied, er wurde mir zum Helfer. Lauten Jubel über die Rettung hört man in den Zelten derer, die nach Gottes Willen leben. Die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Der Herr hat mich zwar hart bestraft, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Öffnet mir die Tore des Tempels, die Tore der Gerechtigkeit, ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Das ist das Tor, das dem Herrn gehört. Menschen, die nach Gottes Willen leben, dürfen hindurchgehen. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan, und es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Kennen und beten. Der Herr hat mich dem Tod nicht preisgegeben. So fröhlich möchten wir bekennen und von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen. Die Osterereignisse in unseren Alltag mitnehmen. Das Fest der Auferstehung heute Abend nicht abhaken, sondern nachwirken lassen, neu wirken lassen. Der Auferstehung Jesu Christi in meinem Alltag Raum geben. Schon morgen, wenn der nächste Konflikt mich trifft, der nächste Kummer mich überrollt, die nächste Dunkelheit nach mir greift. Lass dann noch das Halleluja in mir klingen. Herr, hab Erbarmen mit mir schwachem Christenmensch. Kyrie eleison. Fragte mich kürzlich, ob wir dieses Kyrie eleison wirklich immer zweimal singen sollen. Und ich sagte, ja, bitte. Ich würde es am liebsten 3 oder 4 oder 5 Mal singen. Ich liebe diesen Gesang sehr. Wir hören das wunderbare Gloria-Wort für diesen Tag, auch aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Der Apostel Paulus sagt, schlussendlich, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Lasst uns Gott ehren. Jesus, bitte schreibe deinen Sieg über Tod und Teufel tief in mein Herz hinein. Der du den Tod überwunden hast, aber überwinde auch mein verzagtes und kleinlautes Herz. Amen. Alle, die das können, bitte ich jetzt aufzustehen zur Lesung.
Hoffnung für alle. 1. Korintherbrief 15, die Verse 20 bis 22. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Vielen Dank, Christel, für die Lesung. Ich freue mich so, dass immer mehr Menschen mitmachen, dass unser Gottesdienst reich wird, auch durch unsere Stimmen und unsere verschiedene Art zu sein. Jetzt sprechen wir das Glaubensbekenntnis, auch da geht es um die Auferstehung drin. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir haben gestern beim Nachdenken über das Auferstehungsevangelium festgestellt, bei der Auferstehung war ja nun niemand dabei, nicht mal der Engel war dabei, sondern er ist der Verkündiger. Und doch bekennen wir, dass Jesus auferstanden ist, und wir Menschen sind ja so unglaublich daran interessiert, das zu wissen und zu sehen, was wir nicht wissen. Da kommen wir gar nicht von los. Und so ging das den Malern durch all die Jahrhunderte. Die wollten immer irgendwie doch darstellen, was zu sehen ist. Na ja, dann habe ich gedacht, dann bringe ich uns mal ein Bild mit, was uns etwas zeigt, was zu sehen ist. Ihr habt hier ein Gemälde vor Augen, das ist im Jahre 1500 gemalt worden. Also ganz am Anfang der Renaissance. Es hat den Titel Christus im Totenreich, und sein Maler ist Hans Strüb, der um das Jahr 1500 gelebt hat, etwas drüber hinaus logischerweise. Er hat mit Öl auf Nadelholz gemalt, und das Bild, um es euch in die richtige Größe zu rücken, ist 72 cm groß und 42 cm breit, also nicht besonders groß. Es ist im Diözesanmuseum in Rottenburg zu sehen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was über den Maler, aber zunächst gucken wir uns das Bild an. Was haben wir denn da für ein Bild? Ganz übergroß haben wir auf der linken Seite den Christus. Übergroß, und das Bild reicht gar nicht, um ihn da reinzubringen. Also, da fehlt ja was. Das ist ein alter Trick von Malern, die haben rangezoomt. Dieser Trick ist bis heute gang und gäbe. Wenn wir Filme gucken, wird uns ganz oft nur noch ein Ausschnitt gezeigt. Und das nehmen wir aber beim Sehen gar nicht wahr, weil unser Verstand, unsere Fantasie immer das andere mit dazu denkt. Und so möchte der Maler das auch hier mit uns haben. Er wollte uns ganz dicht an die Szene ranführen. Und darum malt er das so, dass Christus sozusagen ins Bild tritt. Und wenn ich sage, er tritt hinein, dann meine ich das wörtlich. Er tritt nämlich mit Kraft herein. Das sieht man an seinem linken Fuß. Da sieht man, die Wade ist auch richtig angespannt. Der hat richtig zugetreten. Und das hat was bewirkt. Denn sein Fuß steht, jetzt müsst ihr genau hingucken, auf einer Tür. Er hat die Tür zu Boden getreten. Und diese Tür war vorher in der Angel. Und das könnt ihr an diesem breiten Holzpfahl sehen, der fast in der Mitte senkrecht im Bild steht. Da ist nämlich eine richtige Kerbe drin. Das ist die ausgerissene Angel. Diese Tür hatte dort in der Angel gehangen und Christus hat diese Tür einfach umgetreten. Und jetzt steht er drauf. Was ist das für eine Tür? Es ist die Tür zum Totenreich. Was ist denn das wieder? Haben wir denn eine Vorstellung vom Totenreich? Nein, unsere Gesellschaft, unsere Generation macht sich darüber eigentlich herzlich wenig Gedanken. Wir haben lieber so etwas Fernöstliches von Eingehen in über alles hinein oder ach, danach ist sowieso alles vorbei. So denken wir, das haben die Menschen Jahrtausende vor uns nicht so getan. Die Juden haben immer vom Sheol gesprochen, das ist das Wort für Totenreich. Aus dem Griechischen, das dürfte uns am bekanntesten sein, weil das halt häufig mal zitiert wird, wird vom Hades gesprochen. Und auch die Römer hatten eine Bezeichnung für das Totenreich, das halt etwas ganz weit Entferntes ist. Ein sehr trauriger Ort, düster und sehr, ja, sehr, sehr einsam. Und bis ins Mittelalter hinein hat diese Vorstellung ihre Wirkung getan. Und jetzt kommt dieser Hans Strüb und malt ein Bild, um zu zeigen, wie das ist, diese Osterfreude, die ja schon auch die Menschen erreicht, die nicht mehr unter den Lebenden sind. Wir sprechen das in unserem Glaubensbekenntnis. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also bis heute haben wir es in unserem Bekenntnis. Es ist ja auch ein sehr altes Bekenntnis und es hält einen Gedanken fest, der ist nicht zu übersehen. Dass nämlich der Sieg Christi ja nun auch Menschen gelten muss, die vor Christus gelebt haben. Selbstverständlich. Unser Gerechtigkeitsgefühl sagt uns das schon. Wenn Gott ein so wunderbares Ereignis schenkt, dass Menschen, die dem Tod geweiht sind, durch Jesus Christus ins Leben gerissen werden können, dann muss das doch auch für die Menschen gelten, die vor Christus waren. Und da gibt es jetzt unter den Christen wirklich ganz stark, durch gerade in den ersten Jahrhunderten auch, den starken Gedanken, ja, Christus war im Totenreich und hat dort seinen Sieg verkündet. Wie komme ich darauf, dass er das hier tut? Nun, wir haben Christus mit einem Heiligenschein, das heißt, er geht nicht ins Totenreich als Toter hinein, sondern als der Sieger. Und er hat einen Stab in der Hand. Wo hat er den denn her? Davon wissen wir gar nichts. Er wurde doch ins Grab gelegt und nur mit einem Tuch verhüllt. Nun, das ist die Siegesfahne. Der Künstler hofft darauf, dass wir, die Betrachtenden, das wissen, dass ein Held mit einer Fahne zu zeichnen ist. In einem unserer Osterlieder heißt, in diesem einem dieser alten Osterlieder heißt es, dass Christus das Fähnlein schwingt wie ein Held. Er hat sie in der Hand, wir sehen nur die Stange zur Fahne. Und wir sehen, wen er da gegenüber hat. Ganz vorne, der Mensch ist erkennbar, nicht als Einzelner, aber mit der Frau neben ihm ist er plötzlich erkennbar. Die Frau neben ihm, es ist die einzige Frau, die ganz vorne steht, hält, wenn ihr genau hinschaut, eine Frucht in der Hand. Der Volksmund würde sagen, ein Apfel. In der Bibel steht aber nichts von einem Apfel, sondern nur von einer Frucht. Wer hat eine Frucht in der Hand? Selbstverständlich Eva. Und dann ist das neben ihr Adam. Das macht alles Sinn. Adam und Eva waren die Ersten im Totenreich und so sind sie die Ersten, denen Christus entgegentritt. Und greift nach Adams Hand und Adam greift nach seiner Hand. Und wer jetzt richtig gut nachdenkt, denkt an Leonardo da Vinci und die Tatsache, dass Gott seine Hand zu Adam streckt. Die Maler haben ja im Laufe der Ikonografie immer wieder auch gespiegelt, was da schon mal gemalt war. Hier haben wir es ganz anders, aber eben doch auch diese Geste der Berührung der Hand Gottes, der Hand Christi mit der Hand des Adam. Die beiden sind also die Ersten, die im Totenreich angesprochen werden. Hinter der Eva, der Mann mit dem Wallebart. Und wenn man dann in sein Haupthaar hineinschaut, entdeckt man wild gelockt und zwei Locken stehen fast so wie Hörner. Das ist mit Absicht so gemalt, denn so wird Mose dargestellt in der Ikonografie. Das geht auf einen Übersetzungsfehler zurück. In der Bibel steht, dass Mose vom Berg Sinai herunterkam mit einem strahlend leuchtenden Gesicht, weil er Gott gegenüber gestanden hatte. Und ein Übersetzungsfehler hatte mal gesagt, er hätte Hörner, als er vom Berg Sinai runterkam. In der Ikonografie hat sich dieser Übersetzungsfehler hartnäckig gehalten, weil er natürlich eine schöne Identifizierungshilfe ist. So weiß man immer, ach, der mit den Hornlocken, das ist Mose. Neben ihm ist der Einzige, der nicht nackt ist im Totenreich. Abgesehen von Christus, der jetzt gerade hereintritt, der hat auch einen Umhang um. Aber neben Mose ist jemand, der hat ein härenes Gewand an. Und das ist wieder ein Symbol, weil damit ist deutlich, das ist Johannes der Täufer. Zwischen dem Kopf von Mose und Johannes dem Täufer ist da noch ein dritter Kopf gut zu erkennen und der ist gekrönt und da geht die Deutung eindeutig auf den David, König David hin. Die stehen also ganz vorne in der Front und dahinter kommt also all die unzählig anderen Toten. Bis ganz tief in den Raum hineingemalt, um zu zeigen, Totenreich übervoll. Ich will ein paar Sätze zu diesem Gedanken sagen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Christus, bevor er auferstand, Maria Magdalena begegnet, den Jüngern begegnet, den 500 begegnet, der ist ja ganz vielen Menschen begegnet, bis er dann in den Himmel aufgefahren ist, in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist, war im Reich des Todes als Siegreicher, als der den Tod überwunden hat. Wo können wir das denn in der Bibel nachlesen? Wir haben es im Glaubensbekenntnis. Das haben die sich ja nicht aus den Fingern gesogen. Sie müssen doch irgendwo eine Grundlage haben. Für alles andere im Glaubensbekenntnis gibt es auch Bibelstellen, die man angeben kann. Ich habe mich mal noch mal auf den Weg gemacht. Es gibt nämlich Bibelstellen, die sprechen davon, aber sie sind nicht eindeutig. Es gibt aber andere Bibelstellen, die werden gar nicht als erstes zitiert, die sind sehr eindeutig. Und die möchte ich jetzt als erstes nennen. Und zwar im Markus-Evangelium im 3. Kapitel wird uns berichtet von einem Streitgespräch, das Jesus mit Pharisäern führt. Und es geht da um die Frage, mit welcher Kraft, mit welcher Macht Jesus die Kranken heilt und Dämonen austreibt. Und da gibt es unter den Schriftgelehrten welche mit bösen Zungen, die sagen, das macht er mit dem Teufel. Der treibt mit dem Teufel die Teufel aus. Und da antwortet ihnen Jesus, wisst ihr, das kann gar nicht sein. Da würde ein Reich ja sofort untergehen, wenn es sich gegenseitig bekämpft. Es muss jemand sein, der dem Teufel entgegentritt. Und dann sagt er einen ganz spannenden Satz. Er sagt, niemand kann in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben. Jesus, hier auf dem Bild, dringt in das Totenreich ein und raubt dem Tod die Menschen im Totenreich. Und kann ihnen seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Das ist die Antwort von Jesus und die finde ich spannend, weil Jesus hat ja vor Augen, wo sein Weg hinführt und er weiß auch, dass er dem Starken ins Haus dringen wird und dass der dann gefesselt sein muss, gebunden, überwältigt. Für mich ist diese Stelle eine Stelle, die uns ein Stück Klarheit schon darüber gibt, dass Jesus deutlich den Tod besiegen wollte. Die zweite Stelle, die ich zitieren möchte, ist wieder von Jesus. Das ist für mich eine sehr, sehr gute Quelle, dieser Jesus, weil es um ihn vorne und hinten und oben und unten und eigentlich immer geht. Und es ist wieder aus einem Streitgespräch, diesmal aus dem Matthäusevangelium berichtet, ein anderes Streitgespräch, es geht um was völlig anderes. Da kommen Schriftgelehrte zu ihm und sagen, vielleicht sogar ein bisschen wohlwollend, Jesus, gib uns doch mal ein Zeichen für deine Gottessohnschaft. Lass es uns doch mal sehen, dass du der Gottessohn bist. Und Jesus antwortet, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde oder im Herz der Erde sein. Das finde ich eine spannende Stelle. Christus bei den Toten, um sie zu rauben, herauszuholen, in den Sieg des Lebens mit hineinzunehmen. Die dritte Stelle, die ich als Beleg nennen möchte, die sozusagen assistiert, von der Seite ganz hilfreich dazutritt, ist es aus der Pfingstpredigt des Petrus. Da zitiert Petrus nämlich den Psalm 16 und er sagt, schon David sagt und fügt dann hinzu, und eigentlich ist das Jesus, sogar dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung, denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. So formuliert David seinen Psalm und Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, er ist gerade dabei, das zu erklären, dass Jesus auferstanden ist, dass das eigentlich schon Worte sind, die auch für den Christus gelten. Ja, es gibt weitere Stellen, die sind aber nicht eindeutig und darum zitiere ich die jetzt nicht. Da müsste man hin und her diskutieren und das will ich aber auf gar keinen Fall jetzt. Nein, ich möchte noch einmal zu diesem Gemälde und möchte sagen, hier ist eine Möglichkeit, dass Menschen, die vor Christus gestorben waren, von seinem Sieg erfahren und, da bin ich von überzeugt, die Chance haben, sich für diesen Sieg Jesu mit einem warmen Herzen zu entscheiden. Ich denke nicht, dass Jesus einfach alle aus dem Totenreich mitgenommen hat. Mir fielen da einige ein, die vor ihm gelebt haben, von denen ich bin ja eigentlich Maßstab, aber wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie dem Christus folgen würden. Ich bin davon überzeugt, dass er den Sieg verkündet hat, auch im Totenreich, und dass die Möglichkeit für diese Menschen war. Das ist jetzt aber sehr menschlich gesprochen, weil Gott ist viel größer als wir und wir sind ja auch gefangen in Zeit und Raum und für uns gibt es immer ein Vorher und Nachher. Das ist bei Gott ja gar nicht so. Wenn diese Weltzeit vorbei ist und die Weltuhr läuft ab, nicht so wie unsere Katastrophenmelder das angeben, sondern wie es die Bibel uns sagt, diese Weltuhr läuft ab, es wird der Tag kommen, da hören wir die letzte Posaune. Und dann können wir unsere Uhren wegschmeißen. Dann gibt es keine Zeit mehr. Dann beginnt die Ewigkeit. Und wenn das geschieht, wenn dieser Tag kommt, dann wird es so sein, dass alle vor Christus stehen werden, alle. Und es wird dann, so erzählt es Jesus, Matthäus 25, könnt ihr es nachlesen, die einen werden zu seiner Rechten sein, und die anderen zu seiner Linken und die zu seiner Rechten, die wird er auffordern, kommt mit mir in die Herrlichkeit Gottes. Geht ein in euer Erbe, lasst uns gemeinsam vor Gott treten. Die anderen werden von ihm gewiesen. Er erzählt immer wieder davon, dass diese Entscheidung selbstverständlich machbar ist. Sie bedeutet dann, so seine Worte dazu, heulen und Zähneklappern. Leider, leider, leider hat die Kirche viele Jahrhunderte sich darauf fokussiert, hat das den Menschen vor Augen gemalt, mit blühender Fantasie ausgemalt, fürchterliche Sachen. Das steht gar nicht in der Bibel. In der Bibel wird uns vor Augen gemalt, wie herrlich Gott ist. Und wir Christinnen und Christen sollten das für uns nehmen, uns darüber Gedanken zu machen, da hineinzutauchen, zu wissen, warum wir zu Christus gehören, weil wir froh sind, dass die Schuld, die wir nicht tragen können, es gibt Sachen, da können wir sagen, ich gehe hin und bitte mal um Entschuldigung, das ist die Sache erledigt, ja. Aber es gibt Sachen, die könnt ihr nicht mehr erledigen, entweder weil der Mensch gar nicht mehr da ist oder weil es so verdreht und verworren ist, dass da nichts mehr zu erledigen ist. Ihr werdet mit dieser Schuld leben, ich tue das, aber ich lege sie in Christi Hände. Ich kann es nicht tragen. Ich weiß aber, mein Erlöser lebt. Er hat mir meine Schuld am Kreuz abgenommen. Ich bekenne meine Schuld und ich danke und bete ihn an dafür, dass er der Herr meines Lebens ist. Und dann bedeutet das für mich, dass ich mich anfange zu freuen auf das Reich Gottes, in dem Herrlichkeit ist, in dem Frieden ist, echter Frieden, nicht das, was wir Menschen als Frieden bezeichnen, wirklicher Shalom, wirkliche Gerechtigkeit. Alle, die da sind, werden in Gerechtigkeit miteinander leben. Gott wird das wirken und wir werden so Wunderbares erleben. Es wird unglaublich schön sein. Wir werden auf einer Erde leben, die wir gut kennen, die uns vertraut ist, weil unsere Erde, entschuldigt, wenn ich das sage, weil heute muss man ja mit den Klimakatastrophlern alles nur schlecht reden. Diese Erde ist schön. Diese Erde ist sehr schön. Und Gott wird diese Erde frei von all dem Leid machen, das wir Menschen darauf angerichtet haben. Wir werden auf einer ganz uns vertrauten Erde ganz neu, wunderbar leben können mit Gott. Und wir werden nicht gelangweilt sein, weil diese Vorstellung von der Langeweile in der Ewigkeit kann ich keinen Moment mehr nachvollziehen. Gott ist so reich an Gedanken. Fang mal an und lern mal die Bibel auswendig. Ein Klacks, sagst du, gell? Nein, du wirst dein Leben lang nicht fertig. Du brauchst eine Ewigkeit dazu und es ist wörtlich gemeint. Wir brauchen eine Ewigkeit, um die Weisheit Gottes zu erfassen. Und Gott freut sich an uns, wenn wir Weisheit erfassen. Wenn Forscher Dinge entdecken. Ich nehme jetzt einfach mal Physiker. Dinge entdecken, Zusammenhänge, die in unserer Wirklichkeit stattfinden. Dann freut sich Gott darüber. Dann sagt er, siehst du, das hast du jetzt verstanden. So habe ich das eingerichtet. Und es gibt so unendlich viele Dinge, wo wir staunend erleben können. Ich bin nicht so der Naturwissenschaftler, ich bin mehr so jemand, der sich unglaublich an Wortschöpfungen freut und wie man richtig schön formulieren kann, da geht mir das Herz auf. Da wird es auch noch unendlich viele schöne Sachen geben, die zu entdecken sind. Und so gilt das für alles. Also wenn du eine formidable Köchin bist, du wirst entdecken, mit welchen Gewürzen man noch kochen kann. Ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber ich bin voll davon überzeugt, dass der Himmel voller Leben steckt und nicht sich erschöpft in einem Halleluja. Diese Menschen hier im Bild haben die Wahl. Aber wenn da einer herkommt und sagt, naja, ich kann mich für Christus ja dann nach meinem Tod entscheiden, sage ich, nein, kannst du nicht. Das kannst du nicht. Diese Entscheidung musst du jetzt treffen, weil du lebst nach Jesu Auferstehung. Jetzt kannst du im Leben davon erfahren. Und jetzt musst du dich im Leben damit auseinandersetzen und entscheiden, ob du dein eigener Chef bleiben willst oder ob du Christus deinen Herrn sein lässt. Zu sagen, Gott wird alle aus dem Totenreich zu sich holen, das ist völlig unbiblisch. Da gibt es so viele ernste Stellen in der Bibel, die das nicht ausmalen, aber klar sagen, so ist es nicht. Ja, nun hat Hans Strüb aus einer schwäbischen Malerdynastie, die Strübs waren eine kleine Dynastie, die haben in der Nähe von Sigmaringen in dem Ort Wernigenstadt gelebt. Dort hatten sie eine Malerwerkstatt, haben im Umfeld viele religiöse Bilder gemalt, wohl auch geschnitzt. Das ist nicht so ganz klar, ob sie auch eine, wahrscheinlich war es so, dass sie nicht nur die Altäre bemalt haben, sondern auch selber geschnitzt haben, wo man sie findet. Man hat eine Weile gar nicht von ihrer Existenz gewusst. Man hat dann von dem sogenannten Sigmaringer Künstler gesprochen, aber heute sind sich die Kunstgeschichtler relativ einig darüber, dass es diese Familie Strüb war. Peter der Ältere, dann Hans, Jakob und noch Peter der Jüngere, die für diese Werke zuständig waren. Sie sind aber nicht die Ersten, die das gemalt haben. Das war schon lange vor ihnen für Menschen ein spannendes Motiv. Und ich möchte euch eines noch zeigen, das habe ich auch noch mitgebracht, aber nur kurz zeigen, nicht mehr drüber reden. Das ist ein Fresko im 14. Jahrhundert, also vor Hans Strüb. Es findet sich in der Chora-Kirche in Byzanz. Wo ist Byzanz? Na, das ist doch Konstantinopel. Wo ist Konstantinopel? Nun, das ist das heutige Istanbul. Ich nenne die verschiedenen Namen dieser Stadt mit Absicht, weil als dieses Fresko gemalt wurde, war Byzanz noch christliche Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Heute ist sie islamisch und darum gibt es zwar die Chora-Kirche noch, auch dieses Fresko noch, aber sie ist heute ein Museum. Jesus in der Mitte, strahlend weiß, unter seinen Füßen, guckt gut hin, die beiden Steinplatten, die auf den Gräbern lagen, die da rechts und links von ihm geöffnet sind. Aus der einen steigt eine Frau, greift nach seiner Hand oder eher nach ihrer, das ist Eva, und aus der anderen Adam. Und Leute in Gold gekleidet, die dem zuschauen. Also das Motiv ist ganz alt. Auferweckt, herausgeholt aus dem Tod. Lasst uns mit diesem letzten fröhlichen, strahlenden Christus in unsere Osterzeit hineingehen. Lasst uns ihn vor Augen haben, Er hat den Tod überwunden und auch das, was uns in unserem Alltag bedrängt und bedrückt, das stellen wir unter den Sieg Jesu Christi. Lasst uns das tun. Amen.
Gestern kam der Gedanke auf, dass wir uns doch zum Gebet schon gleich am Anfang stellen könnten. Alle, deren Füße sie gut tragen, mögen doch bitte schon aufstehen. Heiliger Gott, der du das Leben liebst und den Tod hast, dich rufen wir an. Wir beten für alle, die leiden und sterben müssen wie dein Sohn, für alle Menschen, die verlassen sind, für alle, die ihr Schicksal nicht mehr ertragen können, für alle, die weder Sinn noch Ausweg mehr sehen, bitten wir dich, Kyrie eleison. Für alle, die verbissen und verärgert, verbittert oder zynisch geworden sind, bitten wir, Kyrie eleison. Wir bitten für alle, deren Zukunft unsicher ist, besonders für unsere Kinder, für die, die ohne Arbeit sind und für die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Für die Friedensstifter in Politik und Gesellschaft bitten wir, dass man sie zu Wort kommen lässt und hört. Für alle, die die Botschaft von deiner Auferstehung gehört haben, bitten wir, und auch für uns, dass wir sie recht verstehen können. Lasst uns weiter beten mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist unser Schlusslied heute.
Das ist ein wunderschönes Lied, um es in die Osterzeit mit hineinzunehmen. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.